Die Geschichte der Fotokopie begann mit der Geschichte der Fotografie. Man nutzte die Mittel der Fotografie, um auch zu fotokopieren. Interessant wurde das Gebiet mit der Entwicklung der ersten Fotokopierautomaten. Um 1906 wurden zwei Fotokopierer auf den Markt gebracht. Diese Geräte wurden unabhängig voneinander entwickelt. Das eine war das Fotostartgerät und das andere das Rektigraphgerät. Dabei handelte es sich um eine Reprokamera mit vollautomatischer Entwicklung. Das waren riesige Apparaturen, man legte ein Original ein, konnte vergrößern und verkleinern, drückte den Auslösehebel und automatisch wurde ein Blatt Papier belichtet. Dieses Fotopapier wanderte nach der Belichtung durch verschiedene Bäder. Der Vorgang dauerte 10 bis 30 Minuten. Erst dann hielt man eine Fotokopie in den Händen. Diese Geräte waren sündhaft teuer. Sie kosteten 60.000 Reichsmark. Deshalb fand man diese Fotokopierer nur in großen Firmen und Banken, also Unternehmen, die einen Bedarf an Fotokopien hatten und die sich ein Fotokopiergerät finanziell leisten konnten. Danach tat sich lange Zeit nicht viel in der Fotokopie. Das Hindernis war das zeitaufwendige fotografische Verfahren. Es bedingt eine längere Entwicklung und man hielt eben nur eine Kopie in den Händen. Außerdem müssen diese Verfahren in der Dunkelkammer durchgeführt werden. Um 1938 entdeckte die Chemikerin Edith Weide ein revolutionäres neues Verfahren. Ein Verfahren, das in einem Entwicklungsschritt ein seitenrichtiges, lesbares und positives Bild von einer beliebigen Vorlage liefern konnte. Dieses Verfahren kennen wir heute als Diffusionstransfer. Aus dieser Entwicklung resultiert auch die Sofortbildfotografie. Kaum eine Agentur, die heute nicht mit Polaroids arbeitet. 1949 kam der erste Develop-Kopierer auf den Markt. Das war ein Belichtungskasten, dazu das kleine handbetriebene Develop-Gerät, mit dem man in einer Minute eine Fotokopie herstellen konnte. Im Vergleich zu der bisherigen Dauer von 10 bis 30 Minuten ein absoluter Knüller. Das Develop-Verfahren leitete die Entwicklung der Bürokopie ein. Die Geräte waren nicht nur klein, sondern auch dementsprechend preiswert und absolut einfach zu bedienen. Man belichtete einmal die Entwicklung und konnte, ohne sich weitere Gedanken zu machen, beliebig viele Kopien anfertigen. 1932 meldete der Belgier Marcel de Meulenier ein Patent für den elektrographischen Prozess an. In Amerika wurde ein ähnliches Gerät entwickelt. Der Teilzeiterfinder Chester F. Carlson hatte ein Verfahren gefunden, das er später Xerographie nannte. Xeros kommt aus dem Griechischen und heißt trocken. Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass man auf normales, unbeschichtetes Papier kopieren konnte. 1949 kam mit dem Xerox Modell D der erste Trockenkopierer auf den Markt. Und dieses Gerät hört sich so an. Das Xerox Modell D war sehr umständlich zu bedienen. Zudem dauerte ein Kopiervorgang 3 bis 5 Minuten. Deswegen konnte sich die Xerox-Kopie anfangs gegen das viel einfachere Develop-Verfahren nicht durchsetzen. Erst 1960 war die Firma Xerox so weit, einen vollautomatischen Kopierer auf den Markt zu bringen. Dieser Kopierer ist als Urahn der heutigen Geräte anzusehen. Die Blütezeit des Nasskopierens auf Spezialpapier war damit beendet. Der Direktor des Museums für Fotokopie in Mülheim, Klaus Urbons, hat diese und andere Geräte gesammelt.
Mit der Einführung des ersten automatischen Xerox-Kopierers war dann wirklich eine Revolution ausgelöst. Xerox hielt allerdings die Patente und deswegen durfte bis zum Anfang der 70er Jahre keine andere Firma xerografische Kopierer bauen. In den 70er Jahren änderte sich das schlagartig und sofort mit Ablauf der Patente, ganz klar, denn es war mittlerweile ein riesiger Markt geworden, ein sehr finanzträchtiger Markt. Also sofort kamen amerikanische und vor allen Dingen auch japanische Firmen mit xerografischen Kopierern auf den Markt. Diese xerografischen Kopierer waren um vieles einfacher wie die Xerox-Geräte, sehr viel kleiner, und sie verbesserten also die Akzeptanz der Xerografie ganz gewaltig. Die Geräte konnten sich dann auch kleinere Büros, kleinere Firmen leisten. Die Xerografie setzte sich also spätestens mit Beginn der 80er Jahre gegenüber den anderen Verfahren, den thermografischen und fotografischen Verfahren, endgültig durch.
Die explosionsartige Entwicklung auf dem Medienmarkt krempelte die Arbeitsweise nicht nur in den Werbeagenturen nachhaltig um. Klaus Urbons lässt die 80er Jahre in 2,5 Minuten an uns vorbeiziehen.
Mitte der 80er Jahre begann die zweite Revolution auf dem Gebiet der Fotokopie. Es wurde der erste digitale Fotokopierer vorgestellt. Und das ist nun ein Umschwung, den wir heute betrachten und der dazu führen wird, dass in näherer Zukunft die meisten Fotokopiergeräte digital arbeiten werden. Digital heißt in diesem Fall, dass sich solche Fotokopierer an Computersysteme anschließen lassen. Man kann eine Fotokopie praktisch in den Computer hineinscannen, dort bearbeiten und über den Kopierer wieder ausgeben. All dies auch in Farbe, mit den Möglichkeiten, das in Vollfarbe und in größter Schnelligkeit und mit sehr guter Qualität zu realisieren. Man kann Video- und Stillvideokameras anschließen und halt vieles mehr. Digital heißt eben, dass die Fotokopie netzwerkfähig geworden ist. Ein digitaler Fotokopierer, auch solche Geräte gibt es jetzt schon als Prototypen und teilweise werden sie auch schon vermarktet, der kann ebenso gut als Telefax eingesetzt werden. Wie gesagt, als Laserdrucker, als Scanner. Und diese Entwicklung ist halt sehr wichtig. Die analoge Fotokopie, die sich ja praktisch noch von der Kamera Obscura herleitet, eine Kamera, ein lichtempfindliches Medium, eine Technik, um ein sichtbares Bild zu entwickeln, das ist mehr oder weniger passé. Jetzt wird ein Bild in Zahlen zerlegt. Die Zahlenwerte werden abgespeichert. Sie können Ihre Kopien auf Diskette mit nach Hause nehmen oder Sie können Ihre Kopien halt in ein Datennetz einspeisen und haben jederzeit auch Zugriff und können das praktisch unbegrenzt verändern.
1985 eröffnete Klaus Urbons das Museum für Fotokopie in Mülheim an der Ruhr. Ein Museum, das in dieser Art einzigartig in Deutschland ist. Seit 1977 arbeitet Urbons künstlerisch mit dem Kopierer. Im Lauf dieser Zeit hat es ihm allerdings nie genügt, die Geräte lediglich als Werkzeug zu benutzen. Als bildender Künstler hat er sehr schnell auch den Objektcharakter des Fotokopierers erkannt. Seine Sammeltätigkeit unterscheidet sich sowohl von den klassischen Museen der schönen Künste als auch von den Industriemuseen mit ihren Maschinenparks. Nahezu jede Maschine im Museum für Fotokopie ist einsetzbar. Ein Pilotprojekt für das nächste Jahrtausend? Das Museum der Zukunft müsste dann, neben der Sammlungstätigkeit, dem Ausstellen von Arbeiten und dem Archivieren, auch andere Aufgaben wahrnehmen. Es könnte als Werkstatt, Labor und Datenbank funktionieren. Dazu müssen allerdings andere logistische Formen gefunden werden.
Dieser wichtige Schritt ist bis jetzt auch noch nicht dokumentiert worden. Die Geschichte der Fotokopie ist noch recht wenig von technischen Museen dokumentiert worden. Und auch deswegen habe ich diese Sammlung von Fotokopierern aufgebaut, weil die Geräte heutzutage sehr schnell veralten. Waren es in den 80er Jahren, waren die Geräte noch für 10 Jahre Lebensdauer ausgelegt. Heute ist die Lebensdauer also auf 2 bis 3 Jahre verkürzt. Dann sollen die Geräte ausgetauscht werden, dann ist die Technik schon wieder so weit fortgeschritten, dass es viele neue Features gibt und niemand hebt sich natürlich einen alten Kopierer auf oder gleich mehrere, ganz einfach wegen der Größe dieser Geräte. Und da setzt die Sammlungstätigkeit hier ein. Die wichtigsten Geräte zu den einzelnen Verfahren sollen, wenn es geht, in funktionsfähiger Form erhalten werden, um sie später mal in einen größeren Rahmen, in ein Museum der Medien, wo, davon träume ich, wo Kunst und Technik auch als ein gemeinsames Phänomen, als ein Kulturphänomen betrachtet werden, integriert werden. Ich denke ganz sicher, dass man sich in 10 Jahren fragen wird, wie begann denn eigentlich diese ganze digitale Farbgeschichte? Und man wird also dann vergeblich suchen nach Geräten. Die sind heute schon kaum noch aufzutreiben. Bestimmte Geräte sind schon vom Markt verschwunden und wahrscheinlich auch aus den Kellern von Sammlern und Vorbesitzern. Ja, und wie gesagt, das ist der Grundgedanke der technischen Sammlung des Museums für Fotokopie.
Back to nature, I can't go on like this.
Die Gallier hatten Angst davor, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Heutzutage hat man Angst davor, dass das Ozonloch sich immer mehr vergrößert. Über den Ozonproduzenten, Fotokopierer, die Betriebswirtin Sabine Marx.
Nein, es ist so, dass elektrische Geräte Ozon emittieren. Das entsteht einfach durch die statische Aufladung innerhalb der Systeme. Das ist nicht nur bei Kopierern so, das ist eigentlich bei allen Sachen, die irgendwas mit elektrischem Strom zu tun haben, ist es so, dass Ozon entsteht. Man kann das etwas einschränken, indem man, wie bei OC-Kopiersystemen, Ozonfilter einbaut. Da wird das Ozon, chemische Formel O3, also Sauerstoff mit 3 Atomen, das wird wieder neutralisiert an den Ozonfiltern und ein Großteil kann dann also nicht mehr aus dem Gerät heraus, um das mal ganz einfach zu erklären. Und bei OC-Systemen ist es auch so, dass wir auch nur einmal den Fotoleiter statisch aufladen. Das ist das besondere OC-Verfahren mit einem sogenannten Monokontrastband. Das ist ein Fotoleiter auf Zinkoxidbasis, also auch ungiftig. Und da ist es also so, man muss das nur einmal statisch aufladen. Das entsteht also nur durch die einmalige Aufladung weniger Ozon schon mal von vornherein. Ja, und durch den Filter wird die Ozonemission ziemlich reduziert. Auch bei wirklich großen Geräten, die, ich sag mal, 100 Kopien in der Minute erstellen, liegt die Ozonemission unterhalb des sogenannten MAC-Wertes. Das ist die maximale Arbeitskonzentration.
Und so funktioniert ein moderner Farbkopierer.
Das Bild des Originals wird über Spiegel optisch auf die positiv elektrostatische Fotoleiterschicht projiziert. An den belichteten Stellen fließt die positive Ladung ab. Es entsteht so ein latentes Bild aus geladenen bzw. ungeladenen Teilen. Der Toner gerät nun auf die Fotoleiterschicht und bleibt nur an den unbelichteten Stellen haften. Auf dem Fotoleiter kommt ein sichtbares Abbild des Originals zum Vorschein. Ein positiv geladenes Blatt Papier übernimmt den Toner von dem Fotoleiter. Anschließend fixieren Wärme und Druck diesen Toner auf dem Papier und fertig ist die Kopie.
Während der Beschreibung dieses Fotokopiervorgangs kann man 42 Einzelblätter kopieren. Digitale Kopierer, neue Medien, neue Möglichkeiten. Der Kopierer der Zukunft ist kein Vervielfältiger mehr, sondern ein Organisations- und Gestaltungsmittel, das Originale hervorbringt. Vergrößerungs- und Verkleinerungstechniken, Manipulation, stufenloses Zoom bis 400%, unterschiedliche Tonerzufuhr. Mithilfe von Editierfunktionen lassen sich völlig neue Dokumente zusammensetzen. Der Kopierer verliert seine Funktion als Vervielfältiger von Originalvorlagen. Das Fotokopiergerät wird immer mehr zu einem Gestaltungsmittel. Die Schnittstellen zu Fax und Computer erlauben das Agieren und Reagieren in einem.
Kopierdimensionen 2000. Farblaserkopien, Farbfolien von DIN A4 bis DIN A1, Bubblejet Farbkopien bis DIN A1, Kopien auf farbigen Toner in Rot, Blau, Grün und Braun und ganz neu auch in Weiß. Textildruck, zum Beispiel T-Shirt bis DIN A3. Xerox 5090, die neue Dimension. Druck und Endverarbeitung, Kopieren, Sortieren, Heften oder Binden und das alles in einem Arbeitsgang.
Der Wind von morgen, wozu wird das Ding gebaut? Wonach schreit der Mensch von heute? Wer hat mal Gehirn geklaut? Ich fragte Leute auf der Straße, in der U-Bahn, im Büro. Alle wollen Computer haben, keiner weiß genau wieso. Gib mir parallel Schnittstelle 64-Bit, Professor Fortran, Logo, CPU und Physikal und RAM-Modul. Interlisk und Floppy-Chip, Pershing 2 und Apple Panic sind die Russen unsere Feinde. Ach, die Welt ist zu verwirren. Papi, schenk mir einen Computer, Hilfe für die ganze Familie, Liebling. Nimm die Rüstungsspirale, tanz den Gummitwist.
Ich würde es gerne sehen, wie die Fotografie die Leute veranlasst, die Malerei zu verachten. Bis etwas ganz Neues erscheint, das die Fotografie langweilig erscheinen lässt.
Äußerte Marcel Duchamp 1922 in einem Gespräch mit dem Fotografen Alfred Stieglitz. Also zu der Zeit, als den Künstlern zum ersten Mal bilderzeugende Automaten zur Verfügung standen. 1990 drehte Brian De Palma den Film »Fegefeuer der Eitelkeiten«. In einer Szene setzt sich die Protagonistin Caroline ohne Höschen auf einen Fotokopierer. Sie rutscht auf der Glasplatte herum und betätigt das Kopiergerät. Währenddessen gibt sie dem Journalisten Peter Fallow wichtige Informationen weiter. Anschließend bittet sie Fallow, die Kopien ihrem ehemaligen Geliebten zu geben. Das, was die Schauspielerin im Film vorführt, ist eine profane Abwandlung von Copy Art. Wie funktioniert Copy Art? Eine kleine Gebrauchsanleitung. Rezept 1, der Kopierer als Kamera.
Man nehme einen Gegenstand des täglichen Gebrauchs, zum Beispiel einen Kamm. Kombiniere den Kamm mit einer Haarnadel und einem Büschel Haare. Fertig ist das Stillleben über den anhaltenden Haarausfall.
Rezept 2, die Kopie in Bewegung.
Salvatore Dalis Bild von den zerlaufenden Uhren lässt sich in Sekunden schneller auf dem Kopierer nachahmen. Man nehme dazu eine Analoguhr und bewege sie über die Glasplatte. Der Camembert-Effekt. Bitte auf gelbem Papier kopieren.
Rezept 3, die Kopie der Kopie der Kopie.
Man nehme Bildzitate aus Originalkopien. Erarbeiten Sie eine Komposition. Decken Sie Teile des Bildes ab und fügen Sie neue hinzu. Lassen Sie das Blatt für jeden Vorgang durch den Kopierer laufen, sodass sich das Resultat Kopie für Kopie verändert. Eine Rose ist die Abbildung einer Rose, ist die Abbildung einer Dorne, popmoderne Poesie.
Rezept 4, Overlays mit Papier und Tonfarben.
Man nehme Pack- oder Büttenpapier oder Transparentpapier. Legen Sie die Overhead-Folien mit unterschiedlichen Grafiken auf die Glasfläche. Benutzen Sie Schicht für Schicht einen anderen Toner. Heraus kommt eine bunte Komposition, die keine Farbkopie ist, sich aber als Farbkopie in limitierter Auflage weiterkopieren lässt.
Die primitive Idee der Wirksamkeit von Bildern untersteht, dass diese auch Qualitäten wirklicher Dinge besitzen. Aber wir neigen dazu, den wirklichen Dingen die Eigenschaften eines Bildes zuzusprechen.
Die amerikanische Soziologin Susan Sontag misstraut der postmodernen Wirklichkeit. Der bildende Künstler Bruno Monari aus Mailand forderte 1930 in seinem Maschinenmanifest:
Die Maschinen vermehren sich viel schneller als die Menschen. Fast schon wie fruchtbare Insekten. Schon zwingen sie uns dazu, sich mit ihnen zu beschäftigen. In wenigen Jahren werden wir ihre kleinen Sklaven sein. Die Künstler sind die einzigen, die die Menschheit vor dieser Gefahr bewahren können. Die Künstler müssen sich für Maschinen interessieren. Die romantischen Pinsel, die staubige Palette, die Leinwand, die Staffelei verlassen. Sie müssen anfangen, die mechanische Autonomie kennenzulernen. Die mechanische Sprache, die Natur der Maschinen zu verstehen. Sie müssen ablenken, indem sie sie in einer unregelmäßigen Weise funktionieren lassen. Sie müssen Kunstwerke mit den Maschinen selbst, mit deren eigenen Mitteln schaffen.
Seit 1965 arbeitet Bruno Monari als einer der ersten bekannten Künstler mit dem Fotokopierer. Auch der Maler David Hockney benutzt den Kopierer, um Bildelemente in seine Arbeiten einzubauen. Per Fax verschickt er sogar Zeichnungen. In den USA emanzipierte Sonja Landy Sheridan die Copy Art als eine Spielwiese für bildende Kunst. Sie arbeitete 1968 am ersten Fotokopierer von 3M mit und gründete Anfang der 70er Jahre am Art Institute in Chicago die Generation Systems. In Seminaren vermittelt sie ein Programm über die künstlerische Nutzung der neuen bildgebenden Medien. Am weitesten fortgeschritten sind jedoch die Spanier. Der Künstler José Ramón Alcala eröffnete 1990 das Internationale Museum für Copy Art und Elektrographie. Das Museum verfügt über 1000 Werke internationaler Künstler. Träger des Museums ist die Universität Castilla-La Mancha. José Ramón Alcala hat dort einen Lehrstuhl für Elektrographie. Er veranstaltet Seminare und baut eine Bibio- und Videothek der Elektrographie auf. Wichtige Vertreter der Copy Art in der Bundesrepublik sind Achim Schneider, Albrecht D., Jürgen Olbrich, Georg Mühleck und Jürgen Kirsperl. Der Begriff Elektrographie scheint ein idealer Oberbegriff zu sein. Er könnte die Sparten Computer, Copy und Videokunst umfassen. Über die Schwierigkeiten bei der Akzeptanz der Copy Art sprach ich mit Klaus Urbons, Direktor des Museums für Fotokopie in Mülheim.
Es ist halt so, ein Gemälde oder eine Zeichnung wird normalerweise nicht am Werte des Bleistifts oder der Farbtuben gemessen. Genau das versucht man aber im Falle der Copy Art zu machen. Das ist natürlich Nonsens, das führt zu nichts. Wichtig ist, dass ein Kunstwerk etwas transportiert, eine Idee übermittelt. Und das Medium, mit dem das verwirklicht ist, spielt eine untergeordnete Rolle. Deswegen sind Copy Art Originale, denn oft handelt es sich um Einzelstücke, gleichzusetzen mit Originalen, die mit traditionellen bildnerischen Techniken geschaffen sind.
Wie lässt sich dieser alte Begriff des Unikats, das man ja für Kunstwerke bisher gebraucht hat, auf den Begriff der Copy Art übertragen?
Ja, es gehört zu den paradoxen Eigenschaften des Fotokopierers, einer Maschine, die ja dazu konstruiert wurde, um unendlich viele Reproduktionen einer Vorlage zu schaffen, dass man mit der gleichen Technik eben eine unbegrenzte Menge von Originalen schaffen kann, von Bildern, die nicht wieder zu reproduzieren sind. Genau da setzen viele Copy-Künstler an. Sie setzen also die starren Programme der Maschine außer Kraft und gehen eben mit Ideen, mit Prozessen, mit Bewegungen an das Gerät heran. Und das Gerät zeichnet auf, aber in dem Fall kopiert es nicht, weil es nicht mehr um dingliche Vorlagen geht, sondern weil es um Prozesse geht. Und diese Prozesse werden bildnerisch festgehalten.
Die Copy-Art hat bis jetzt noch nicht in das Museum Einzug gehalten.
Ja, das ist wirklich nur ganz partiell zu sehen. Es gibt natürlich Copy-Art-Werke in verschiedenen Sammlungen, aber es ist noch nicht so, dass die Copy-Art als Phänomen, als Kunstströmung wirklich museale Anerkennung gefunden hätte. Das ist genau eine Aufgabe, die es für die Zukunft anzupacken gibt, denn im Rahmen der Copy-Art bewegen sich so viele neue Dinge, es sind so viele neue Maßstäbe, das zu übermitteln, das ist eigentlich Aufgabe der traditionellen Museen, die bis jetzt diesen Trend aber noch verschlafen.
Es wäre die Möglichkeit, ein internationaler Medienstar, oder ich konstruiere einfach mal einen Andy Warhol der Copy-Art-Szene, der diese ganze Richtung dann durchsetzen könnte.
Also Andy Warhol hat ja praktisch das Prinzip Kopie in seinen Arbeiten schon ganz massiv ausgearbeitet. Die ganzen Reihungen, die Mona Lisen und die Marilyns, das ist Copy Art ohne Kopierer. Für mich eine Vorform. Zeitgleich mit der Arbeit von Warhol kamen ja auch die ersten Fotokopierer auf den Markt. Warhol selbst hatte sich immer gewünscht, er wollte eine Maschine sein. Und wenn man es so betrachtet, dann ist Warhol jetzt nicht nur eine Maschine, sondern Warhol steckt in jedem Fotokopierer. Und Warhol ist auf Knopfdruck aus dem Fotokopierer herbeizuzaubern.
Die Autorität der Idee ist perdu, die Objektivität des Bildes ist Legende, der Leidensdruck ist gelöst und kann fließen. Dieser Ausfluss verdunstet im Nebel einer diffusen Metatheorie. Mit langen Stangen fischen die postmodernen Päpste in Heideggers Dunstkreis. Ein Endzeit-Videoclip von Paul Virilio.
Die Fusion ist vollzogen. Die Konfusion ist vollkommen. Nichts unterscheidet mehr die Funktion der Waffe von der des Auges. Das Bild des Projektils und das Projektil des Bildes werden eins. Aufspüren und treffen, verfolgen und zerstören. Das Projektil ist ein Bild, eine Signatur auf einem Schirm und das ferngesteuerte Bild ein mit Lichtgeschwindigkeit sich bewegendes Überschallprojektil.
Der eingefrorene Atem oder alles, was kopiert ist, ist legal.
In Kopierer und PC steckt das Potenzial, ganze Verlagshäuser zu ersetzen,
sagte Jürgen Plug über eine neue Möglichkeit, verlegerisch und vor allem kulturpolitisch zu arbeiten. 1976 gab der arbeitslose Engländer Mark Perry das Fanzine Sniffin' Glue heraus. Danach waren es vor allem Punks, die mit dem Kopierer Fanzines im Format A6 bis A4 produzierten. In ihren Zeitschriften leisteten sie Widerstand gegen die etablierten Musikzeitschriften. Diese Redakteure haben mit dem herkömmlichen Journalismus nicht viel am Hut. Sie schreiben so, wie in der Schnabel gewachsen ist und achten dabei weniger auf die Chronologie eines Ereignisses, sondern auf die Wirkung. Sie sind nicht die Kinder von Marx und Coca-Cola, sondern die Enkel von Jean-Luc Godard.
Ein Film muss einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende haben, aber nicht unbedingt in dieser Reihenfolge.
In der chaotischen Aufmachung erinnern diese Fanzines an Dada-Magazine der 20er Jahre. In den 80er Jahren stieg die Produktion von Literatur- und Kunstzeitschriften im Copy-Art-Bereich an. Editionen wie Kinky Bizarre und das Metal-Fanzine Kopfzerschmettern finden ihr Publikum. Der Verleger Willem van Dijk aus Heidelberg ist seit Mitte der 80er Jahre verlegerisch im Copy-Art-Bereich tätig. In seinem Cracked Egg-Verlag erscheinen literarische Altmeister und bildende Künstler der 68er-Generation wie Jürgen Plog, Hidayatullah Hübsch und Norbert Tefelski, aber auch Vertreter der dritten Generation wie Enno Stahl, Frank Keil und der EG Italio Eport Ruggero Maggi. Van Dijk hat das Schlagwort von der Demokratisierung des Druckmediums ernst genommen. Angebot und Nachfrage im real existierenden Kapitalismus. Die Auflagenhöhe wird lediglich durch die tatsächliche Nachfrage gesteuert. Willem van Dijk hat lediglich die Masterkopie in der Schublade und keine Lagerkosten. Diese Methode ist nicht nur ökonomisch sinnvoll, sondern auch ökologisch. Das Wirtschaftsministerium müsste ihm dafür eigentlich das Bundesverdienstkreuz verleihen. Zwei Reisen nachts lautet ein Titel im Cracked Egg Verlag. Autor ist der Performance-Künstler Enno Stahl. Zwei Reisen nachts ist eine Text- und Bildmontage. Visuelle Elemente werden mit experimentellen Techniken wie Cut-Up, Split-Ins und Automatics verschnitten. Enno Stahl artikuliert eine schwarze Großstadtromantik, er lebt seine Wut expressiv und exzentrisch aus und das hört sich so an.
Balu mai, Rita Schlita Belin sei, Riso Güraben zu, Ison Fly und Gabandai, sieben schön full of Röhn, lieber Trieber Hauser gehen, Iffen drin, satt gestimmt, Tilo Filo Mühl getrimm, Samen bei Lilulei, eben Balu mai. Zimbelon, Tittenspei, Babylon und Balumai, Abaddon, Smeschritlon, eben Babylon.
Narrenhände beschmieren Tisch und Wände. Vor Jahren war der Graffiti Xerox is live, you're just a copy auf Häuserwänden zu lesen.
Es zielt ja wieder auf eine ganz tiefe Ebene der Information ab, wenn man das so sieht. Es ist einerseits banal und auf der anderen Seite ist es wirklich, finde ich, ein sehr philosophischer Spruch. Denn das, was wir sind, sind wir durch die erste Kopiermöglichkeit, die sich hier auf der Erde breit gemacht hat. Das ist die DNS. Das ist die Molekülstruktur, die sich selbst kopieren konnte. Das ist das Leben. Und das ist irgendwo die Fotokopie.